Exzellenz, lieber Herr Prälat Breit, hochwürdige Herren, meine Damen und Herren, spricht man heute über Ehe und Familie, insbesondere über Familienrecht und über Standesrecht, dann ist oft von vermeintlichen Diskriminierungen die Rede. Deshalb erlaube ich mir eingangs eine Klarstellung. Es gibt viele Arten von Krankheiten, aber die Gesundheit ist keine davon. Es gibt viele Arten von Unfreiheiten, Sklavereien, Knechtschaften, aber die Freiheit ist keine davon. Deshalb ist es eine Diskriminierung der Gesundheit, zu behaupten, sie sei eine von möglichen Krankheiten. Und es ist eine Diskriminierung der Freiheit, zu sagen, sie sei eine von vielen Knechtschaften. Und ebenso ist es diskriminierend, die Ehe als eine von vielen Lebensgemeinschaften zu bezeichnen. Denn es mag viele Arten, Gestalten des Zusammenlebens von Menschen geben, gesunde und kranke, den Menschen frei oder unfrei machende. Doch die Ehe fügt sich in diese Vielfalt nicht als eine von mehreren Formen und Möglichkeiten ein. Sie steht allen von Menschen erdachten und gemachten Formen des Zusammenlebens gegenüber, weil sie eine Stiftung Gottes ist. Der angesprochene, etwas abenteuerlich klingende Vergleich, oder beim ersten Hören abenteuerlich klingende Vergleich, scheint mir nötig, weil Politiker unterschiedlicher Couleur quer durch Europa die Auffassung vertreten, Familie sei überall da, wo Kinder sind. Beziehungsweise die Politik habe einfach anzuerkennen, dass es faktisch verschiedene Familienformen und Modelle des Zusammenlebens gebe. Statt sich mit einer Kenntnisnahme der Phänomene zu begnügen, sollten wir nach dem Wesen der Dinge fragen. Da, wo die Bibel, die Heilige Schrift, einsetzt, vom Menschen zu sprechen, thematisiert sie bereits die Verwiesenheit von Mann und Frau aufeinander und ihre gemeinsame, von Gott geschenkte, von ihm gesegnete Verwiesenheit auf das Kind. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Genesis 1, 27 folgende. Gottes erster Segen und sein erstes Wort an seinen neuen Gesprächspartner, an sein Abbild lautet, seid fruchtbar und vermehrt euch. Kardinal Josef Ratzinger schrieb als Erzbischof von München-Freising deshalb, ich zitiere, die Ehe ist die vom Schöpfer gewollte und von der Schöpfung dem Menschen vorgezeichnete Gemeinschaft von Mann und Frau. Zitat Ende. Welche andere Gemeinschaft oder gesellschaftliche Organisationsform dürfte das von sich behaupten? Die Ehe ist keine Erfindung des menschlichen Geistes, sondern des göttlichen. Damit aber ist sie der Beliebigkeit unseres Handelns und Gestaltens entzogen. Damit sie für den Schöpfer, für seinen Plan mit dem Menschen durchsichtig, transparent bleiben kann, muss der Mensch nach dem Wesen der Ehe fragen. Die Frage ist nicht, was uns gerade modern oder opportun erscheint, sondern was Gottes Absicht war und ist. Und auch darauf geben die Schöpfungsberichte eine Antwort. Dem als Gottes Abbild geschaffenen Menschen genügt die ihn umgebende, wunderbare Natur nicht. Ja, es genügt diesem Menschen nicht einmal die noch nicht von der Sünde getrübte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, sodass laut Heiliger Schrift Gott selbst resümiert, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Obwohl er nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, ist die Unähnlichkeit zwischen Mensch und Gott immer größer als die Ähnlichkeit. Nun aber schafft Gott den Menschen in zwei Ausgaben. Als Mann und Frau schuf er sie, Genesis 1,27. Und obwohl dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern größer ist als alle Unterschiede, die sich in der Geschichte der Menschheit herauskristallisieren werden, also die Unterschiede zwischen Kulturkreisen und Rassen, Völkern und Mentalitäten, dennoch erkennt der Mann die Frau als Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, Genesis 2,23. Der Mensch ist also vom Uranfang der Schöpfung her kein bloßes Individuum, sondern als Vereinzelter einerseits seinem Schöpfer und andererseits den umgebenden Schöpfung gegenüber, von Anfang an gibt es jenen Bund von Mann und Frau, von dem Papst Johannes Paul II. Sagt, dass er alle Dimensionen der Person umfasst. Auch die Gottabbildlichkeit des Menschen muss sich in diesem Bund spiegeln, weshalb Paulus die Gemeinschaft von Mann und Frau mit dem Verhältnis zwischen Christus und der Kirche parallel setzen kann, Epheser 5, 22 folgende. Und Paulus wusste als gelehrter Jude um die Größe dieser Parallele und er sah den Bund Christi mit seiner Kirche als eine logische Fortsetzung jenes Berit des Bundesschlusses Gottes mit seinem erwählten Volk. Der Inhalt des in Genesis 1, 28 gesegneten Berit zwischen Mann und Frau, der Inhalt ist die Fruchtbarkeit. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das Zweite Vatikanum sagt unter Zitierung dieser Bibelstelle, Gott habe dem Menschen eine besondere Teilnahme an seinem schöpferischen Wirken verliehen. Weiter heißt es in Gaudium et Spes, in ihrer Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und zu erziehen, die als die nur ihnen zukommende Sendung zu betrachten ist, wissen sich die Eheleute als mitwirkend mit der Liebe Gottes des Schöpfers und gleichsam als Interpreten dieser Liebe. Gott wiederholt den Segen des Schöpfungstags, damit auch den Auftrag in dem Bund, den er mit Noah schließt. Das segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Genesis 9,1. Und noch einmal wiederholt sich der Segen in der Zusage Gottes an den alten Abraham. Als nämlich Abraham seinem Gott Vorwürfe macht, in der Bibel kommt das immer wieder, große Prophetengestalten, die ihrem Gott Vorwürfe machen, als Abraham Gott Vorwürfe macht, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben, da führt ihn Gott hinaus ins Freie und spricht, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Diesem biblischen Befund entspricht, was Papst Johannes Paul II. So zusammenfasste. Dem Plan Gottes entsprechend ist die Ehe die Grundlage der größeren Gemeinschaft, der Familie, sind doch die Ehe als Institution und die eheliche Liebe auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet und finden darin ihre Krönung. Zitat Ende. Wie gehen wir heute mit dem seit Uranfang der Schöpfung die Menschheit begleitenden Segen und Auftrag Gottes um? Ich möchte das in 5 jetzt nicht mehr sehr theologischen Punkten, ich bin ja kein Theologe, wie Sie wissen, sondern nur als Journalist tätig, spreche vor einem viel erlauchteren Publikum, das zur Theologie sehr viel mehr zu sagen hätte. Ich möchte das in 5 kurzen Punkten skizzieren. Erstens, sukzessive Polygamie und Scheidungsgesellschaft. Nach dem Zeugnis der Bibel sollten sich Mann und Frau als Abbild des Schöpfergottes erkennen und ihren Ehebund in Analogie zum Bund Gottes mit seinem Volk Christi, mit seiner Kirche begreifen. Diese Parallele inkludiert logischerweise die Unauflöslichkeit der Ehe und die Bereitschaft zur Fruchtbarkeit. Denn Gottes Bund ist unauflöslich und er bringt reiche Frucht. Ein Blick auf die gesellschaftliche und rechtliche Wirklichkeit der europäischen Länder zeigt das Gegenteil. In vielen Staaten Europas ist es heute juristisch leichter, einen Ehepartner loszuwerden als einen Untermieter. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, gab es zu allen Zeiten das Drama des Scheiterns einer Ehe. Und ich möchte an dieser Stelle weder das Problem der Scheidung noch das der Wiederverheiratung moralisch oder moraltheologisch bewerten. Aber neu und in einem auffälligen Gegensatz zum biblischen Befund, zweitens zur kirchlichen Lehre und drittens auch zur monogamen Tradition des Abendlands ist, dass heute in nahezu ganz Europa Ehescheidung und mehrfache Scheidung gesellschaftlich allgemein akzeptiert und rechtlich großzügig geregelt sind. Für die Betroffenen, die Frau, den Mann, die Kinder so vorhanden, hat das Scheitern eines Lebensentwurfs immer auch eine individuell schmerzliche, von Tragik begleitete Dimension, ob man sich darüber Rechenschaft ablegt oder nicht. In Summe ist aber dieser Trend für die Gesellschaft insgesamt bedenklich. Wohin treibt eine Gesellschaft, wenn eheliche Treue nicht mehr als hoher Wert und die Unauflöslichkeit der Ehe nicht mehr als das zu erstrebende Ideal gesehen werden? Die quer durch alle gesellschaftlichen Schichten gehende Ausbreitung des Massenphänomens Scheidung und ihre mediale Banalisierung haben eine Erosion der familiären Bindungen zur Folge. Die lebenslange Einehe wird zum manchmal bewunderten, manchmal belächelten Ausnahmefall, die sukzessive Polygamie zum allgemein akzeptierten, banalisierten Norm. Könnt ihr das heute noch sagen? Seitdem hat sich das Eheverständnis der Politik, des Rechts und der Gesellschaft von jenem der Kirche weit entfernt und entfremdet. Das Eheversprechen gilt, wie Soziologen heute formulieren, als Bemühungszusage. Personalrochaden sind nicht nur in Hollywood selbstverständlich geworden. Die verfügbaren Partnermärkte haben sich belebt, nämlich um die bereits Verehelichten erweitert. Staat und Kirche, das war Soziologendeutsch jetzt. Ne? Staat und Kirche verwenden noch immer dasselbe Wort, Ehe, meinen aber damit längst unterschiedliche Wirklichkeiten. Und deshalb die dem Kulturkampf des 19. Jahrhunderts entsprungene Zwangszivilehe, von Bismarck erfunden als Druckmittel gegen die katholische Kirche, die sie in Deutschland nun endlich überwunden wird. Diese Zwangszivilehe ist ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit, weil hier eine Sakramentenspendung strafrechtlich geahndet wird, wenn ihr nicht ein zivilrechtlicher Akt vorausgeht. Sie verliert aber auch den letzten Rest von Logik, wenn Staat und Kirche mit Ehe gar nicht mehr dasselbe meinen. Nämlich den auf Dauer angelegten Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Ich illustriere das mit ein paar Zahlen. 1960 gaben sich in Deutschland mehr als eine Viertelmillion Paare das Ja-Wort, während sich gleichzeitig 22.195 Paare scheiden ließen. Die Scheidungsrate betrug 8,8%. Zwei Jahrzehnte später war die Scheidungsrate auf 26,6% emporgeschnellt, weitere zwei Jahrzehnte später auf 46,4% und im Jahr 2001 überschritt sie die 50%-Marke. In Österreich kamen 2003 auf 100 Eheschließungen 43 Scheidungen. Deutlich höher liegt die Rate übrigens in Russland, Schweden oder Großbritannien. Ich möchte hier nicht über die individuelle Situation urteilen, sondern ausnahmsweise über die gesellschaftliche. Was wird von der Politik, vom Rechtssystem, von den Medien und so weiter getan, um Ehen Stabilität zu geben, um Treue zu belohnen? Welche Vorbilder bieten sich uns noch an? Dadurch, dass nahezu jeder in seinem Umfeld, wie über die mediale Vermittlung, eine Vielzahl gescheiterter Beziehungen, Lebensgemeinschaften, Ehen erlebt, gilt lebenslange Ehe mehr und mehr als eine Illusion. Weil wir aber aufgeklärt sein wollen, wagen wir nicht das scheinbar Unmögliche, sondern oft lediglich Ehe auf Probe, Lebensabschnittspartnerschaften, Wochenendpartnerschaften ohne rechtliche oder moralische Verbindlichkeit oder Ehen unter dem Vorbehalt möglicher Trennungen. 14,5 Millionen Deutsche leben allein. 37% der Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte. Weitere 33,8% sind Zwei-Personen-Haushalte. Die Familien, also Paare mit mindestens einem Kind, stellen weniger als 30% der Haushalte in Deutschland. Die Folge ist eine stark individualisierte Gesellschaft mit den entsprechenden Bedürfnissen, Interessen, Ansprüchen und Zielen. Zweiter Punkt. Homo-Ehe, bereits gestern angesprochen. Die Forderung nach einer Rechtsstellung für homosexuelle Partnerschaften oder sogar nach deren Gleichstellung mit der Ehe, wie im Berger-Entwurf der österreichischen Justizministerin angestrebt, ignoriert, dass Gott sein Abbild den Menschen in zwei verschiedenen, einander ergänzenden, doch gleichwertigen Varianten schuf, nämlich als Mann und Frau. Sie ignoriert die Unaustauschbarkeit der geschlechtlichen Rollen, den Zusammenhang zwischen der Gabe der menschlichen Sexualität und der Aufgabe der Weitergabe des Lebens. Die menschliche Sexualität wird hier übrigens nicht groß gemacht, sondern klein, weil sie reduziert wird auf das je subjektive, individuelle sexuelle Bedürfnis und deren vordergründige Befriedigung. Demgegenüber sieht die kirchliche Lehre in der menschlichen Sexualität eine Befähigung, ich zitiere Papst Johannes Paul II., eine Befähigung zum größtmöglichen Geben, zum Schenken des Lebens an eine neue menschliche Person. Und deshalb würdigt der verstorbene Papst die Eltern mit einem, mir scheint, unüberbietbaren Ehrentitel, Mitarbeiter Gottes. Diese Dimension menschlicher Geschlechtlichkeit wird restlos ausgeblendet, der Mehrwert von gesunden Ehen für Staat und Gesellschaft ignoriert, wenn gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften ähnliche Rechte eingeräumt werden wie ehelichen. In den Niederlanden können Schwule und Lesben seit 2001 zivilrechtlich heiraten, in Belgien seit 2003, neuerdings auch in Spanien, also auch katholische, traditionell katholische Länder sind betroffen, die Möglichkeit zu eingetragenen Lebenspartnerschaften mit eheähnlichen Rechten gibt es in Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich und Großbritannien. Eine rechtliche Anerkennung gibt es auch weiter in Ungarn, Portugal. Durch den Sturz der österreichischen Regierung sind wir gerade noch mal verschont worden. In Österreich kommt dann bei der nächsten, egal wie sie zusammengesetzt ist, vermute ich. In Deutschland hat der homosexuelle Lebensgefährte auch das sogenannte kleine Sorgerecht über Kinder des anderen Partners. In Schweden haben homosexuelle Paare auch das Adoptionsrecht. Die Kirche lehnt solche Rechtsanpassungen ab. Erstens, ich zitiere aus der Erklärung Persona Humana, erstens, weil die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Der Katechismus erklärt, sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren, affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen. Zitat Ende. Was aber ethisch keinesfalls zu billigen ist, darf durch den Staat auch keinesfalls gefördert oder privilegiert werden. Zweitens wird durch eine solche Anerkennung die Gesellschaft und hier wieder insbesondere die Kinder und Jugendlichen verwirrt über das wahre Wesen und das Ziel der menschlichen Sexualität, über die Natur der ehelichen Gemeinschaft und über die Werte, auf denen unsere Gesellschaft beruht. Und drittens werden durch solche neuen Rechtsinstitute jene miteinander verwandten, befreundeten oder auch einfach nur solidarischen Menschen rechtlich und finanziell diskriminiert, die zwar füreinander Sorge tragen, deren Gemeinschaft aber keine sexuelle Dimension hätte. Auch das gibt's. Es ist die Aufgabe jeder staatlichen Ordnung, die Ehe als natürliche Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau zu schützen und zu fördern. Das entspricht dem Willen des Schöpfers, es entspricht aber auch dem Interesse der Gesellschaft und damit des Staates. Nur aus heterosexuellen Beziehungen können Kinder hervorgehen. In stabilen und tragfähigen heterosexuellen Beziehungen finden Kinder die besten Voraussetzungen für ihr Heranwachsen und Reifen. Das in vielen Staaten legalisierte Sorgerecht homosexuell orientierter Menschen für die Kinder des eingetragenen Lebenspartners widerspricht dem Kindeswohl. Ich zitiere noch einmal aus der Erklärung der Glaubenskongregation zu diesem Themenkreis aus dem Jahr 2003, ein Dokument, das man vielleicht auch als Nachdenkhilfe einmal Politikern zukommen lassen sollte. Das Einfügen von Kindern in homosexuelle Lebenspartnerschaften durch die Adoption bedeutet faktisch, diesen Kindern Gewalt anzutun. Eine solche Vorgangsweise wäre gewiss schwerwiegend unsittlich. Zitat Ende. Damit werden nicht nur die Kinder einer völlig widernatürlichen, psychisch jedenfalls belastenden Lebenssituation ausgesetzt, sondern auch kollektiv alle Mütter und Väter diskriminiert, nämlich durch die vorausgesetzte irrige Annahme, ein Mann könne jemals eine Mutter in ihrer Mütterlichkeit ersetzen, beziehungsweise umgekehrt eine Frau könne einen Vater in seiner Vaterrolle ersetzen. Dritter Punkt, das Sozialsystem und seine demografischen Folgen. Dazu empfehle ich alle 20 Minuten, darf ich eine Werbeeinschaltung machen? Dazu empfehle ich sehr das bereits angesprochene Buch Kinderlos. Da konnte ich das viel ausführlicher darlegen. Christoph Hornaus hat noch einige Exemplare hinten. Während die dritte und vierte Generation unserer rasch alternden Gesellschaft, also die Frühpensionisten, Pensionisten und Hochbetagten in den meisten europäischen Staaten, zumindest ein Existenzminimum gesichert bekommen, hat der sogenannte Generationenvertrag die Generation der Kinder einfach vergessen oder vernachlässigt. Kinder sind demnach ein reines Privatvergnügen ihrer Eltern, ein Luxus, den sich manche Paare leisten, andere kaufen sich halt einen schicken Zweitwagen, machen eine nette Weltreise. In einem Sozialstaat wie Deutschland werden die Kosten für Kinder zu 5/6 von den eigenen Eltern getragen. Aber wenn Kinder kriegen ein reines Privatvergnügen ist, wenn Elternschaft nichts mit der Gesellschaft zu tun hätte, dann müsste um der Gerechtigkeit willen auch die Alterssicherung privatisiert werden. Es kann ja nicht gerecht sein, dass die Kosten einer Angelegenheit, in diesem Fall also des Privatvergnügens Kinder, privatisiert werden, aber der Nutzen derselben sozialisiert wird. Solange die Versorgung der noch nicht erwerbstätigen Generation als Privatvergnügen gilt, die Versorgung der nicht mehr erwerbstätigen Generation dagegen als Aufgabe der Solidargemeinschaft, werden Eltern gezielt diskriminiert. Und hier stimmt das Wort. Trotz aller Almosen, die den Familien im Umverteilungsstaat zufließen, belohnen Staat und Gesellschaft tendenziell weiterhin Individualismus und Kinderlosigkeit, behindern und bestrafen weiterhin Familienbildung und vor allem Kinderreichtum. So meinte der deutsche Caritas-Präsident Puschmann einmal, ich zitiere, es gibt viele Methoden, sich finanziell dauerhaft zu ruinieren. Im Deutschland von heute ist eine der erfolgversprechenden die Gründung einer mehrköpfigen Familie. Das hat nicht nur sozial, sondern übrigens auch ökonomisch fatale Folgen. Solange die Eltern sich selbst um die Erziehung, Versorgung, Ausbildung ihrer Kinder kümmern, ist das ihr Privatvergnügen und ihre eigene Sorge. Aber wenn sie diese Arbeit delegieren, dann wird es für die öffentliche Hand so richtig teuer. Kinderkrippen, Kindergärten, Ganztagsschulen mit Nachmittagsbetreuung. Ebenso mit der viel verspotteten Hausarbeit. Die sogenannte Nurhausfrau wird nicht nur vom Staat so behandelt, als täte sie nichts, sondern ist auch permanent der gesellschaftlichen Zurücksetzung ausgeliefert. Die Arbeit im fremden Haushalt, als Köchin, Putzfrau und so weiter, wird als echte Arbeit gewertet, die im eigenen Haushalt als Privatvergnügen. Die Erziehung und Betreuung fremder Kinder, als Tagesmutter, Kindergärtnerin, Lehrerin, wird als echte Arbeit gewertet, die der eigenen als Privatvergnügen. Also sind wir noch immer in einem System, das der Nationalökonom Friedrich List vor 150 Jahren so beschrieb, ich zitiere, in dieser ökonomischen Betrachtung ist, wer Schweine aufzieht, ein produktives und wer Kinder erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft. Bei diesen Wertigkeiten, meine Damen und Herren, ist es nicht nur vom gesellschaftlichen Prestige, sondern auch von den ökonomischen Rahmenbedingungen her naheliegend, entweder ganz auf Kinder zu verzichten oder Kinder und Haushalt rasch und umfassend an andere, nämlich möglichst an billigere Arbeitskräfte zu delegieren und sich ganz selbst der außerfamiliären Erwerbsarbeit zu widmen. Genau diesen Weg ist Europa seit Jahrzehnten gegangen. Deshalb liegen die Geburtenraten zwischen Portugal und Russland deutlich unter der Reproduktionsrate. Ich zeige das kurz mit ein paar Zahlen. Während die Menschen in Europa immer älter werden, steigt der prozentuelle Anteil der Alten in der Gesellschaft hochgeschwindig an. 1995 standen in Deutschland, ich greife Deutschland als Beispiel heraus, weil da die Dinge besonders deutlich werden. 1995 standen in Deutschland 100 Erwerbstätigen, 36 Personen im Rentenalter gegenüber. 2001 waren es bereits 44 Personen, 2050 werden es 78 Personen sein. Der Anteil der Alten wächst und wächst und wächst. 2002 waren 16,8% der Einwohner Deutschlands, 15,9% der Einwohner Österreichs, über 65 Jahre alt. Dramatischer ist, wie es in den kommenden Jahren weitergeht. So wird in Österreich der Prozentsatz der über 60-Jährigen von 15,5% im Jahr 1950 auf 36% im Jahr 2050 ansteigen. Das bedeutet, die Verdoppelung des Anteils der über 60-Jährigen innerhalb eines Jahrhunderts. Und europaweit verdoppelt sich die Zahl der über 65-Jährigen bis 2050 und die Zahl der über 80-Jährigen verdreifacht sich. 1965 lag die Geburtenrate in Deutschland bei 2,4 Kindern. Ein Jahrzehnt später bei 1,4. Auf diesem Niveau hat er sich eingependelt. Innerhalb des 20. Jahrhunderts nahmen in Deutschland die Geburten um 72% ab, während die Lebenserwartung gleichzeitig um 83% stieg. Und diese Zahlen sind es, die den Kern unseres Problems beschreiben. Beide Entwicklungen zusammen, die Steigerung der Lebenserwartung und der dramatische Rückgang der Geburten, stellen die Bevölkerungspyramide fast auf den Kopf. Deutschland ist, wie der renommierte Demograf Herwig Birk formuliert hat, das Land, in dem die Bevölkerungsschrumpfung infolge der niedrigen Geburtenrate am frühesten begann. In den alten Bundesländern 1972, in den neuen 1969, Zitat Ende. Und in keinem anderen Land der Welt gibt es einen so hohen Anteil an Männern und Frauen, die lebenslang kinderlos bleiben. Während der gesellschaftliche Anteil der nicht mehr erwerbstätigen Älteren und Hochbetagten rapide anwächst, wird die Gesamtbevölkerung in Deutschland schrumpfen. Laut Eurostat, statistisches Jahrbuch der Europäischen Union, von 82,6 Millionen Einwohnern im Jahr 2005 auf 74 Millionen Einwohner im Jahr 2050. Damit ist die Lage in Deutschland dramatischer als in den meisten anderen Staaten Europas, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der demografische Wandel ein gesamteuropäisches Phänomen und Problem ist. Dass die Gesamtbevölkerung der Europäischen Union, also ihrer derzeit 27 Mitgliedstaaten, von heute 488 Millionen auf 472 Millionen im Jahr 2050 schrumpft, klingt vielleicht wenig dramatisch, wenn man sich nicht gleichzeitig die Verschiebung zwischen den Generationen ansieht. Der heute 16,7% ausmachende Anteil der über 65-Jährigen wächst stetig, während die Zahl der Erwerbstätigen, der Jugendlichen und Kinder schrumpft. Wer angesichts dieser Zahlen meint, das Renten- und Pensionssystem sei mit ein paar Reformchen zu retten, die Pflege der Hochbetagten sei dauerhaft und umfassend versicherbar, die allgemeine Gesundheitsversorgung sei langfristig finanzierbar, gehört als Zwangseuphoriker in die Unterhaltungsbranche, aber nicht auf eine Regierungsbank. Wir steuern in ganz Europa hochgeschwindig in eine gesellschaftliche Krise, die mit verworrenen und verwirrenden Diskussionen um Gesundheit, Pflege und Rentengesetzgebung bereits begonnen hat, die aber auch in eine ebenso brutale wie verlogene Euthanasie-Debatte führen wird. Vier Länder Europas, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und die Schweiz, falls wir die Schweiz Prälatkassette hier zu Europa zählen dürfen, exerzieren derzeit bereits vor, wohin europaweit eine im doppelten Sinn alt gewordene Gesellschaft treibt. Die humanistisch klingende Frage, wie lange und unter welchen Umständen einem alten, kranken, leidenden Menschen sein eigenes Leben zumutbar sei, ist nur die heuchlerische Fassade einer durch den demografischen Druck herannahenden Kontroverse, einer Kontroverse darüber nämlich, wie lange und unter welchen Umständen die Finanzierung von hohen Renten, 24-Stunden-Pflege und umfassender Gesundheitsversorgung der schrumpfenden Zahl der Erwerbstätigen überhaupt noch zumutbar sei. Die gesellschaftlichen Spannungen, die zunehmenden Verteilungskämpfe zwischen den Generationen in ganz Europa werden uns in Atem halten, sie werden die Wirtschaftskraft dieses Erdteils schwächen und damit Europas Gewicht in der Welt beschädigen, denn das Gewicht Europas in der Welt ist kein politisch, sondern ein ökonomisch bedingtes. Und neben den gesellschaftlichen wachsenden Spannungen gibt es auch einen globalen Verteilungsstress. Ich deute das kurz an. der bevölkerungsmäßige Anteil der Europäischen Union an der Weltbevölkerung, heute 7,5%, ist im Sturzflug. Während die Bevölkerung in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt weiter wächst. Ganz Europa zählt heute 731 Millionen Einwohner, also nicht EU, sondern ganz Europa. Im Jahr 2050 werden es 664 Millionen sein. Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung von 6,5 auf 9,1 Milliarden. Dieses Wachstum spielt sich im Wesentlichen in Asien und Afrika ab. Und während in Europa die Bevölkerung immer älter wird, wächst in diesen Ländern die Jugend. Und es ist auch ein ethisches Problem, denke ich, dass in den ärmsten Ländern der Welt die Lebenserwartung nur halb so hoch ist wie in unseren Ländern. Das ist auch eine ethische Herausforderung für Christen. Viertens, die wirtschaftliche Diskriminierung der Familien in unserer Gesellschaft. In den vergleichsweise reichen Gesellschaften der europäischen Staaten waren Kinder offenbar für viele Menschen ein Luxus, den sie sich nicht leisten wollten. Und nun wird die Aufrechterhaltung des Generationenvertrags immer mehr zu einem Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Durch die gestiegene Lebenserwartung werden die Kosten für Pensionen, für Gesundheit und Pflege extrem steigen. Die immer zahlreicher werdenden Hochbetagten, die erwiesenermaßen die höchsten Gesundheits- und Pflegekosten verursachen, werden die Ausgaben der Krankenkassen emporschnellen lassen. Wie sollen immer weniger Erwerbstätige diese ins Astronomische steigenden Kosten finanzieren? Bevölkerungsschrumpfung plus Bevölkerungsalterung führen zu sinkenden Steuereinnahmen plus steigenden Sozialausgaben. Und diese Summe ergibt den wirtschaftlichen Niedergang Europas. Fazit: Will man die derzeitigen Sozialsysteme bei allen Reformen irgendwie erhalten, dann müssen die Steuern und Sozialabgaben weiter steigen. Und die ohnehin unter der hohen Abgabenquote stöhnenden Erwerbstätigen werden noch mehr belastet und noch mehr demotiviert. Durch explodierende Pensionsausgaben, höhere Budgetdefizite wird das Wachstum in der Europäischen Union sich deutlich verringern. Es gibt Experten, die meinen, dass das wirtschaftliche Gewicht der Europäischen Union sich etwa halbieren wird. Und nun stelle ich Ihnen die Frage nach den ethischen Konsequenzen. Ist unsere Gesellschaft, ist diese Gesellschaft für die kommenden Herausforderungen gerüstet? Auch in einem sittlichen Sinn. Was wird in unserer Gesellschaft passieren, wenn der vermeintlich selbstverständliche Wohlstand ins Wanken gerät? Wenn es nicht mehr darum geht, wie wir den Überfluss verteilen, wie uns der Herr Faymann im Moment erklärt, sondern worauf wir zu verzichten bereit sind. Wie viele von uns sind bereit, auf Urlaub, Zweitwagen, Bausparvertrag zu verzichten, und zwar nicht für den eigenen an Krebs erkrankten alten Vater, sondern für die Gesundheitskosten der Alten ganz allgemein? Ab welchem Prozentsatz empfinden wir Steuern und Sozialabgaben als ungerecht, ab welchen als unzumutbar? Und wann beginnt unser Nein zur Euthanasie etwas weniger kategorisch auszufallen? Das Wanken unserer sozialen Sicherungssysteme bringt auch den Rechtsstaat in Gefahr. Das absehbare Ende des europäischen Wohlstands könnte zu einer neuerlichen Barbarisierung führen. Als eine Selbstverwirklichungsgeneration aufhörte, der Zukunft Kinder zu schenken, raubte sie den Kindern die Zukunft. Wie belastbar aber sind die Kinder der Selbstverwirklichungsgeneration finanziell, weltanschaulich, psychisch? Welche Entbehrungen, welche Opfer nehmen wir auf uns, bevor wir Ethik und Recht über Bord werfen? Wie lange kann der auf uns zukommende Verteilungsstress zwischen den Generationen wachsen, bis daraus Verteilungskämpfe werden? Ist der Krieg der Generationen noch vermeidbar und um welchen Preis? Geht dem Rechtsstaat die Luft aus, wenn dem Sozialstaat das Geld ausgegangen ist? Während Kinderreichtum für den Einzelnen zum größten wirtschaftlichen Problem werden kann, als Vater von 5 Kindern könnte ich da abendfüllende Geschichten erzählen, wird Kindermangel mehr und mehr zum gesamtgesellschaftlich größten Problem. Und dieses Paradox allein beweist schon, dass die Prioritäten unserer Gesellschaftspolitik völlig falsch gesetzt werden. Eine ideologiefreie, also vernünftige Politik würde doch alles belohnen, was zur Lösung des Problems eines Gemeinwesens dienlich ist, und alles erschweren, was diesen Lösungen hinderlich ist. Wäre unsere Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik also vernünftig, dann würde sie Rahmenbedingungen zu setzen versuchen, die der Stabilität von Ehen dienen, die die Entscheidung von Paaren für Kinder fördern, die mehr Elternzeit mit Kindern ermöglichen. Leider ist unsere Politik so unvernünftig, dass es einfacher und billiger ist, Kinder abzutreiben, als Kinder zu adoptieren. Und es wird immer ein lebensgeschichtliches Abenteuer sein, eine Familie zu gründen, aber es ist in unserer Gesellschaft nicht nur ein lebensgeschichtliches Abenteuer, sondern auch ein wirtschaftliches. Die privilegierte Klasse unserer Gesellschaft sind die sogenannten Dings, Double Income, No Kids. Die materiell am besten gestellten genießen aber zugleich, kapitalistische Mentalität, genießen zugleich das höchste gesellschaftliche Prestige. Und sie werden zum Maßstab für die Wirtschaft und die Werbung, wodurch Familien doppelt unter Druck geraten. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten fördern diesen Trend, indem sie die Anhebung der Frauenerwerbsquote auf 60% zum offiziellen Ziel erklären, womit natürlich leider wieder einmal nur die außerfamiliäre Erwerbsarbeit gemeint ist. Damit wird bereits suggeriert, dass Familienarbeit minderwertig, dass außerhäusliche Erwerbsarbeit das Ideal ist. Das Europäische Parlament fordert in diesem Sinn, ich zitiere, Hemmnisse zu beseitigen, beseitigen ist ein schillerndes Wort, Hemmnisse zu beseitigen, die Frauen von einer Beteiligung am Erwerbsleben abhalten. Das sind die Kinder, nicht? Die Hemmnisse, die da beseitigt werden. Das Haupthemmnis für die außerhäusliche Erwerbsarbeit ist ja Familienbildung und Kinderreichtum. So wird genau das Gegenteil dessen gefördert, was die Gesellschaft eigentlich bräuchte, nämlich Kinder. Statt die Auflösung der ohnehin schon schwer belasteten Familie weiter voranzutreiben, statt Kinder noch radikaler und noch früher elternlos zu machen, bräuchte diese weitgehend kinderlos gewordene Gesellschaft eine mutige Wende. Diese Gesellschaft braucht mehr Kinder, mehr Familien, mehr Zeit der Eltern für die Kinder, mehr Zeit der Kinder mit den Eltern. Das hängt alles zusammen. Nur wenn junge Paare wirkliche Wahlmöglichkeit haben, wenn junge Frauen nicht durch puren finanziellen und sozialen Druck in die außerhäusliche Erwerbsarbeit gezwungen werden, wird es auch wieder mehr Bereitschaft zu Kinderphasen und darum auch wieder mehr Kinder geben. Abgesehen von der Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Netzes von Schulen, so würde ich vorschlagen, sollten deshalb alle öffentlichen Finanzen, die derzeit in die Kinderbetreuung investiert werden, direkt in die Hände der Familien gegeben werden. Das wäre meines Erachtens auch eine Befreiung für die Frau, denn dann könnte jede Mutter individuell und selbst entscheiden, in welcher Lebensphase sie einer außerfamiliären Erwerbsarbeit nachgehen möchte und in welcher Lebensphase sie eben der Familienarbeit, ist auch Arbeit, Priorität einräumen will. Fünftens, die gesellschaftliche Diskriminierung nicht erwerbstätiger Frauen. Die Überalterung der Gesellschaft zwingt zu einem Bewusstseinswandel, der nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern für den Einzelnen vermutlich sogar befreiend wäre. Wenn auf dem Arbeitsmarkt 55-Jährige nicht mehr wie im 19. Jahrhundert und absurderweise bis heute 55-Jährige nicht mehr als altes Eisen betrachtet werden, sondern als erfahrungsreiche, dynamische Arbeitskräfte in der Lebensmitte, dann würde auch das Altern langsam seinen Schrecken verlieren. Aber länger arbeiten alleine nützt nichts. Es bedarf auch eines Bewusstseinswandels gegenüber dem Altern und den Alten. Wenn wir uns ansehen, wie die Lebenserwartung in den zurückliegenden 150 Jahren gestiegen ist und die Lebensqualität älterer Menschen, dann spricht alles, glaube ich, dafür. Es bedarf einer neuen Wertschätzung der Erfahrung, der Tradition und umgekehrt aber auch einer neuen Einübung in lebenslanges Lernen. Nicht nur die Länge der Lebensarbeitszeit muss sich durch die demografische Krise verändern, auch ihr Verlauf muss modernisiert und angepasst werden. Es ist doch absurd, dass Männer und Frauen ausgerechnet in jenem Lebensabschnitt vergleichsweise wenig verdienen, indem sie eine Familie aufbauen könnten, also Geld brauchen für eine Wohnung, für Kinder, für Unternehmensgründung und so weiter. Und es ist noch absurder, dass Frauen ausgerechnet in jenem biologisch nun mal vorgegebenen Lebensabschnitt Karriere machen sollen, indem sie Kinder bekommen und ihre kleinen Kinder umsorgen könnten. Das würde sich ändern, würde man die Familie als Kleinunternehmen anerkennen. Das klingt jetzt vielleicht sehr materialistisch vor so einem vergeistigten Publikum, wenn ich das einmal ironisch sagen darf. Ich möchte das aber begründen. Familien sind unter anderem auch ökonomische Zweckgemeinschaften. Unter anderem. Das ist nicht ihre erste Funktion. Familien produzieren. Nicht nur Humanvermögen, aber vor allem dies. Familien konsumieren. Zum eigenen Wohl und zum Wohl des mehrwertsteuerkassierenden Staates. Sie bieten Sozial- und Pflegeleistungen, die auf dem Markt unfinanzierbar wären. Deshalb, ihre Anerkennung als Kleinunternehmen wäre nicht nur gerecht, es brächte auch die steuerliche Absetzbarkeit vieler Familienkosten und vor allem einen Rückfluss der von den Familien geleisteten Mehrwertsteuerzahlungen. Und der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin des Unternehmens Familie, in einer bestimmten Phase wahrscheinlich hauptsächlich die Mutter, aber vielleicht phasenweise auch einmal der Vater, hätte damit einen anerkannten, sozialversicherten Beruf. Und der Wechsel zwischen der Familienarbeit, der Arbeit als Familienmanagerin, der außerfamiliären Erwerbsarbeit wäre erleichtert. Meine Damen und Herren, die Verweigerung jenes Auftrags, von dem ich eingangs sprach, des Auftrags, den der Schöpfer seinem Abbild laut Buch Genesis zurief, seid fruchtbar, vermehrt euch, hat für Europa heute unabsehbare Folgen. Seit Jahrzehnten werden zu wenige Kinder gezeugt, weil zu viele verhütet werden, werden zu wenige geboren, weil zu viele abgetrieben werden. Was über die Jahrtausende mit oder ohne Berufung auf die Heilige Schrift, was über Jahrtausende als Segen betrachtet wurde, das machten die Europäer von heute zum verhütbaren Risiko Kinder. Und auf die Frage, warum das so sei, gab Papst Benedikt XVI. Bei einem Weihnachtsempfang 2006 vor weitgehend kinderlosem Publikum in der Kurie nämlich Antwort. Der Papst sagte angesichts der Familien, denen er in Valencia beim großen Weltfamilientreffen begegnete, sei ihm, und ich zitiere jetzt wörtlich, die Frage nach Europa in die Seele gedrungen, das anscheinend kaum noch Kinder will. Für den Außenstehenden scheint es müde zu sein, ja, sich selbst von der Geschichte verabschieden zu wollen. Zitat Ende. Der Papst sprach eine Erkenntnis aus, der sich die Politik weitgehend verweigert. Ich zitiere, das Kind braucht Zuwendung. Das soll nicht nur geparkt werden, es braucht Zuwendung. Zuwendung aber bedeutet Zeitaufwand. Und auch das ist dem Heiligen Vater klar. Ich zitiere nochmal aus seiner Rede. Aber gerade dieser wesentliche Rohstoff des Lebens, die Zeit, scheint immer knapper zu werden. Die Zeit, die wir haben, reicht kaum aus für das eigene Leben. Wie sollen wir sie abtreten, sie jemand anderen geben? Zitat Ende. Wo Eltern ihre Kinder zwar mit Geld, Modeartikeln und Geschenken überhäufen, ihnen aber Zeit und Zärtlichkeit schuldig bleiben, kapitulieren die Lehrer vor schwer erziehbaren Wohlstandsverwahrlosten. Die Desorientierung der Kinder ist nur eine Folge der Orientierungslosigkeit der Erwachsenenwelt. Und der Papst hat das treffend analysiert, ich zitiere, der Mensch von heute ist der Zukunft unsicher. Das sei der tiefste Grund dafür, warum das Wagnis des Kindes vielen kaum noch vertretbar scheint. So der Papst. Eine solche Gesellschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes müde, des Lebens müde, lebensmüde. Und sie ist ganz sicher nicht durch irgendeinen politischen Taschenspielertrick zu retten, allenfalls durch das Vorbild von Familien, die offensichtlich gelingen und von denen der Papst sagte, dass sich in ihnen die Generationen die Hände geben und Zukunft Gegenwart ist. Ist das Kind nur Objekt unserer Selbstverwirklichung, dann darf es verhütet oder im Reagenzglas gemacht werden, dann darf es in jüngsten Jahren abgeschoben und fremd betreut werden. Aber wenn das Kind, wie die verehrte Frau Professor Gerber-Falkowitz immer so schön sagt, wenn das Kind Gabe ist und nicht Habe, ich darf das leihen von Ihnen, wenn das Kind Gabe ist und nicht Habe, wenn es ein ungeschuldetes Geschenk Gottes ist, ein ewiger Gedanke Gottes, Abbild seines und meines Schöpfers, die Krönung der ehelichen Liebe, dann ist es allen Manipulationen unserer suizidalen Selbstverwirklichungsgesellschaft entzogen. Doch das Leben gegen den Sinn der Schöpfung rächt sich stets, und wir erleben das jetzt in demografischer Hinsicht, wie die Ökologen seit langem schöpfungsgemäßes Handeln gegenüber der Umwelt anmahnten, so müssen heute die Demografen schöpfungsgemäßes Handeln gegenüber den Generationen anmahnen. Eine demografische Wende wird aber nur gelingen, wenn ihr eine moralische und geistige vorangeht, wenn sich mutige Eheleute wieder als Mitarbeiter des Schöpfergottes begreifen, wie Johannes Paul II. Sagte, als Mitarbeiter des Schöpfergottes, denen die Zukunft der Menschheit anvertraut ist. Wenn wir das Kind wieder als einen Mikrokosmos erkennen, in dem sich die Berufung der ganzen Menschheit spiegelt, eine göttliche Berufung, eine Berufung, das zu werden, was der Mensch von Anbeginn der Schöpfung ist, Abbild Gottes. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.